Wie würdest du aus klimaaktivistischer Sicht die aktuelle Zeit charakterisieren?
Ja, ich würde, also aus klimaaktivistischer Sicht haben wir natürlich einmal die Wahrnehmung, dass die Klimakatastrophe, also im Sinne von einer ständigen Eskalation von klimakatastrophalen Events und einem sich annähernder Situation, wo die Katastrophe zum Dauerzustand wird, das ist sozusagen die materielle Realität. Die politische Realität ist eine, in der die Gesellschaft uns sagt, ja, das mag ja sein, aber verpisst euch doch. 2025 wird es keinen einzigen Wahlkampf geben in der Welt, in dem relevant über Klimapolitik diskutiert wird, weil die einfach verdrängt werden soll. Das heißt, aus einer Klimaperspektive haben wir sozusagen einen Klimakollaps und wir haben auch einen Kollaps unserer politischen Strategien. So, aber es ist ja nicht nur Klima. Du erwähntest ja, wie das gerade in den USA aussieht. Ich mache jeden Morgen ja so mein irgendwie Doomscrolling und der hat faschistische Putschisten entlassen, der Ku Klux Klan verteilt irgendwo im Süden jetzt Flyer an alle Einwanderer und sagt, ihr sollt, geht mal bitte. Und es fühlen sich jetzt schon, in verschiedenen State Legislatures werden Angriffe auf das Abtreibungsrecht durchgeführt und Abtreibungen sollen als Mord charakterisiert. So, im Grunde ist es ja so, dass wir nicht nur auf den Klimakollaps schauen, sondern wir schauen auf eine immer dunkler werdende Welt. Ich würde sagen, so, also das ist ja, dieses Gefühl von Scheitern und Dunkelheit ist lang nicht nur auf Klimaaktivistinnen und Menschen, die im Klimafeld arbeiten, beschränkt. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn wir von Klima reden, reden wir von etwas, was die meisten Leute mittlerweile verdrängen wollen. Weil, ehrlich gesagt, wir haben uns des Problems versucht anzunehmen, wir haben das Problem versucht zu lösen, wir sind total an der Lösung gescheitert und darauf haben wir jetzt keinen Bock mehr. Das ist so ein bisschen, das schreibe ich in meinem Buch, über das ich am 31.01. in Freiburg rede. Da sage ich, dass das eigentlich viel mehr wie ein Gespräch zwischen mir und meinen irgendwie meinen abusive Ex-Boyfriends ist, die immer wieder versucht haben, sich nett zu verhalten, quasi das Klima zu schützen, dann daran gescheitert sind und dann nicht mehr daran erinnert werden wollten, was sie mal versprochen hatten und was sie gerade falsch machen. Das mag zwar ein bisschen merkwürdig klingen, es beschreibt aber tatsächlich viel besser die klimapolitische Realität und die klimapolitische Debatte als der Gedanke, dass es da um Emissionsreduktionen geht oder nicht.
Und angesichts dieser ganzen Situation schlägst du vor, wir sollten preppen for future. Was soll das sein? Preppen klingt ja erstmal nach dem Horten von Essen in Konservendosen und vielleicht noch nach irgendwelchen Survival-Übungen von Männern, die ihre Rollenspielzeit noch nicht überwunden haben.
Das klingt so, weil das der Mythos ist, den wir damit verbinden. Preppen ist erstmal nur eine Ableitung vom Wort to prepare. Und to prepare heißt einfach nur vorbereiten. In dem Fall habe ich jetzt gerade, also wir wissen alle, es wird, ob Klima, ob Faschismus, es wird erstmal schlimmer und dunkler werden. Ich sage nicht, dass das jetzt sozusagen auf alle Ewigkeiten wird alles nur schlechter, aber wir müssen realistisch davon ausgehen, dass es beim Klima dauerhaft schlechter werden wird und der Faschismus ja nun mal gerade erstmal in der Offensive ist. Das sind in einem sozusagen politischen, ethischen und für manche Menschen auch physischen Sinne, also wir haben jetzt auch gerade schon gehört, wie in den USA sich immer mehr Queers Waffen kaufen, weil sie einfach Angst haben. Das sind katastrophale Zukünfte. Und ich sage, auf die müssen wir uns vorbereiten. Das hat nichts mit rechtem Prepping von irgendwelchen Männern, die in Bunkern mit Assault Rifles rumsitzen, zu tun. Das hat damit zu tun, was zum Beispiel in Valencia passierte. Also so, in Valencia, wir hatten ja gerade diese riesigen Fluten gerade, letzten, was war September, glaube ich, ne? September, Oktober. Und da, in Valencia gibt es historisch sehr starke soziale Bewegungen. Die haben jetzt nicht gesagt, wir bereiten uns auf Katastrophen vor, auf Klimakatastrophen. Aber die wussten schon immer, okay, wir müssen hier unseren Communities helfen, wenn Scheiße passiert. Katastrophen, Rezessionen, wie auch immer, weil der Staat nicht für uns da sein wird, weil das Kapital nicht für uns da sein wird. Zehntausende, 100.000 Menschen, das ist eine Zahl, die ich mal gelesen habe, haben in Valencia als sozusagen Mutual Aid, also gemeinsame solidarische Hilfe, kam da an den Staat und haben einander geholfen. Wenn man sich 2012 den Hurricane Sandy in New York anschaut, der hat vor allem ärmere Teile New Yorks und New Jerseys wirklich sehr, also nicht verwüstet, aber hat da schwere Schäden angerichtet. Daraufhin haben Anarchistinnen von Occupy Wall Street ein im Grunde anarchistisches Hilfsnetz, Katastrophenhilfenetzwerk aufgebaut, von dem das US-Innenministerium später sagte, dass es besser funktioniert hätte als das amerikanische THW und das amerikanische Rote Kreuz. Ich rede also nicht von rechtem Teufelszeug. Ich rede von Dingen, die total rational sind. Je mehr die Katastrophe zum Normalzustand wird, desto mehr müssen wir sie als strategischen Raum wahrnehmen, in dem wir auch handeln können. Katastrophen sind nicht einfach nur Hieronymus Bosch-Gemälde, wo irgendwie alles kaputt geht, sondern Katastrophen sind strategische Räume. Das hat uns vor, glaube ich, 12 Jahren Naomi Klein in The Shock Doctrine auch schon erklärt, The Rise of Disaster Capitalism. Und wir sehen es in den letzten Jahren auch, die Rechten nutzen die Katastrophe als strategischen Raum. Ein Beispiel. North Carolina wurde, glaube ich, auch im Oktober von 2 Hurricanes getroffen. Zuerst Elaine und dann Milton. So, nach dem ersten Hurricane schickten faschistische Milizen in North Carolina in Rutherford County, machten quasi öffentliche Proklamationen, wenn hier FEMA, also THW-Mitarbeiterinnen, technisches Hilfswerk, Mitarbeiterinnen kommen in unser County, dann werden wir die on-site erschießen. Daraufhin konnte natürlich das amerikanische THW keine ihrer Mitarbeiterinnen in dieses County schicken. Und das bedeutete, dass an diesem Ort die einzige Katastrophenhilfe, die es gab, faschistische weiße Milizen waren. Das bedeutet ja, dass die von da an von der Bevölkerung in dem County als die wahrgenommen werden, die geholfen haben. So, das war jetzt eine bisschen längere Erzählung. Aber ich wollte einfach mal aufdröseln, was ich meine mit Katastrophe als strategischer Raum. Das ist nicht einfach nur so, oh Gott, da ist alles kaputt und das werden dann irgendwie die Katastrophenschutzorganisationen machen, sondern die werden überfordert sein. Also wird es Bedürfnisse geben, die nicht erfüllt werden. Und der politische Akteur, der die erfüllt, der hat dann sozusagen erstmal den Faden zu den Leuten. Und ich will halt, dass das Progressive, dass das Linke, dass das Ökos sind und nicht Faschisten, die da den Faden aufbauen mit den Menschen in der Katastrophe. In der Katastrophe eskaliert ja die Klimaungerechtigkeit. Und da komme ich jetzt, sorry, das war ein sehr langer Weg, da komme ich eben zur Klimabewegung zurück. Wir wollten ja immer eigentlich eine Klimagerechtigkeitsbewegung sein. Und Klimagerechtigkeit heißt erstmal dafür sorgen, dass es weniger Klimaungerechtigkeit gibt. In jeder Klimakatastrophe werden die Armen, auch sogar wenn das reiche L.A. brennt, leiden immer die Armen und Marginalisierten am meisten. Und unser Job sollte es doch verdammt nochmal sein, dafür zu sorgen, dass dem nicht so ist. Sondern dass eine Katastrophe dafür sorgt, dass wir mehr gegenseitige Hilfe aufbauen können und dadurch wieder mehr gesellschaftliche Macht.
Stichwort Katastrophe als Normalzustand. Du forderst eine Kollapsakzeptanz ein. Was meinst du hier mit Kollaps, dessen kommen wir akzeptieren sollen?
Also, wenn ich Kollaps sage, ich hatte jetzt schon mal das Hieronymus Bosch-Gemälde erwähnt, ich glaube, die meisten Menschen denken bei Kollaps einfach an eine totale Katastrophe, hinter der alles kaputt ist. Also auch sowas wie die Johannes-Offenbarung oder ein Film wie The Day After Tomorrow, wo der Golfstrom umkippt und innerhalb von irgendwie 2 Minuten ganz Nordamerika vereist. Also gibt es Szenen, wo Leute in New York vor dem Eis wegrennen. So. Das ist Quatsch. Kollaps heißt im systemtheoretischen, Kollaps heißt im systemtheoretischen Sinne erstmal, dass ein System seine Funktionalität verliert, dass es sich nicht mehr reproduzieren kann. Dass es einfach nicht mehr so funktioniert wie vorher. Und dass dieser Prozess im Grunde so kipppunktartig funktioniert. So. Das heißt beim Klima, dass wir die letzten 12.000 Jahre fanden in einer Periode unüblicher klimatischer Stabilität, dem sogenannten Holozän statt, da wichen die Mittelwerte der Temperatur nur 2 Grad, da wich die Temperatur nur maximal um 2 Grad vom Mittelwert ab. So, das hat alles ermöglicht, was wir als menschliche Zivilisation wahrnehmen. So. Landwirtschaft, Städtebau, Internet, Schwulenszene, also diese Dinge. So. Wenn ich sage Klimakollaps, meine ich, dass das Klima beginnt, in einen instabilen Zustand überzugehen. Dieser Kollaps hat schon begonnen, der ist sozusagen nicht mehr rückholbar, aber erstmal kann der Prozess des Umkippens selbst unglaublich lang dauern, 10 Jahre, 100 Jahre. Und der Prozess und der Zustand der Instabilität der klimatischen Ebene, der dauert einfach eine unbestimmt lange Zeit. So, aber das bedeutet halt auch, dass es trotzdem ein langwieriger Prozess ist. Es geht nicht morgen alles kaputt, aber das Klima ist im Prozess zu kippen. Aber das ist nicht der einzige Kollaps, von dem ich rede, sondern ich rede auch von quasi gesellschaftlichen Zusammenbrüchen. Stellt euch mal vor, also wenn ein Stromausfall ist ein kurzfristiger Kollaps des Stromsystems. Wenn es im Supermarkt kein Mehl zu kaufen gibt, ist das ein Teilkollaps des Landwirtschafts- und Nahrungsmittelproduktionssystems. So, in der Situation ständig verschlimmernder sozusagen Katastrophendynamiken wird es immer mehr Zeugs geben oder Dienstleistungen, die wir brauchen, die nicht mehr durch die etablierten Kanäle erhältlich sind. Kollaps ist nicht, wenn alles kaputt ist oder alle tot sind. Kollaps ist, wenn es keine Selbstverständlichkeiten mehr gibt. Wenn ich zum Beispiel nicht zur Arbeit fahren kann, weil es keine Mobilität mehr gibt oder keine Arbeit mehr. Wenn ich nicht im Supermarkt einkaufen kann, weil es keine Landwirtschaft gibt oder kein Geld mehr gibt. Oder einfach das internationale Handelssystem gerade nicht funktioniert, weil 13 Tanker im Golf von Aden oder im Panama-Kanal feststecken. So, das bedeutet gesellschaftlicher Kollaps. Das Schleichende und manchmal sehr sozusagen, also das meistens Schleichende, das manchmal katastrophal schnelle Verschwinden von Selbstverständlichkeiten.
Trotzdem.
Und das schafft dann halt Räume, wenn irgendwas nicht da ist, wenn Wasser nicht da ist oder Strom nicht da ist. Das wissen wir aus Argentinien oder Griechenland oder anderen Ländern, wo die Wirtschaft kollabierte. Dann bilden sich eben populare Netzwerke, die da reingehen, politische Netzwerke, die da reingehen.
Stichwort Räume. Linken Bewegungen geht es ja meist um Emanzipation, um Befreiung aus verschiedenen Zwängen. Wie soll es denn im Kollaps Raum für Emanzipation geben?
Also zuerst mal ist die Idee der Befreiung von allen Zwängen als linke Politik Teil des Problems. Weil die Befreiung aus dem Naturzwang, was, glaube ich, bei Marx der Übergang vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit ist, ist selbst Teil der europäischen modernen sozusagen Kosmovision, die sich dem Kapitalismus aufsetzte und die, also diese Idee, dass wir uns aus allen Zwängen befreien, ist selbst Teil des Problems. So, Befreiung ist natürlich erstmal weiter kernlinker Politik und was ich halt sage ist, linke Politik muss darin bestehen, in der Katastrophe immer wieder Räume guten, befreiten Lebens zu ermöglichen. Also ganz konkret, Queers in den USA stehen gerade unter massivem Druck. Und das gab es auch schon früher in den 70er, 80er Jahren, da haben sich die Radical Fairies gegründet. Die Radical Fairies haben gesagt, wir bauen jetzt sozusagen Bereiche, ne, Queers traditionell eher so eine, wir sind eher ein urbanes Phänomen. Die haben sich dann Räume irgendwo auf dem Land gebaut, wo oft, also sozusagen wir Weirden und manchmal auch Neurodiversen, oft traumatisierten Queers ein befreites Leben leben können. So, das bedeutet, ich stelle mir immer noch Befreiung vor, ich stelle mir immer noch Emanzipation vor, ich stelle mir auch noch Hedokommunismus vor. Aber halt als im Grunde eher so ein bisschen in den Strategien der 1990er gedacht. Eher so im Sinne von Hakim Bey als Temporary Autonomous Zones oder eben im französischen Sinne als Zone à défendre. Nicht mehr so sehr, und das ist eben, wo ich im gewissen Sinne aufgegeben habe, Ich habe aufgegeben von einer Gesellschaft, die einfach keinen Bock hat, nicht scheiße zu sein. Also die keinen Bock hat, sich an ihre eigenen Versprechungen und ethischen Formeln zu halten. Immer wieder einzufordern, dass sie doch sein soll, was sie versprochen hat. Weil ich dafür seit 15 Jahren immer mehr auf die Fresse kriege.
Klimabewegung. Orte des guten Lebens aufbauen unter schwierigen Bedingungen.
Richtig.
Das klingt ein bisschen nach Alternativmilieu, das sich seine Wohlfühlinseln schafft und die Emanzipation der vielen den Klassenkampf ad acta legt.
Das ist interessanterweise, das passiert, also ja, jetzt habe ich von sozusagen Landkommunen gesprochen. Der erste Ort, wo ich sowas erlebt habe, war ein Vorort von Stockholm in Schweden, wo es, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, es gibt riesige Ganggewaltprobleme in Schweden, das ist keine rechte Moralpanik, das ist so. Und weil der Staat hat lange Jahre neoliberalisiert wurde, gibt es da auch schlechte Gesundheitsversorgung. Das bedeutet, dass es Vororte von Stockholm gibt, wo irgendwie junge Männer auf der Straße exekutiert werden oder 13-jährige Jungs mit Nackenschüssen im Wald gefunden werden. Und ein Freund von mir geschah etwas, das basically direkt vor seinen Augen wurde ein junger Mann erschossen. Mein Freund versuchte, sich um ihn zu kümmern, versuchte, ihm zu helfen, aber der starb in seinen Armen. Daraufhin hat er in diesem Vorort von Stockholm, den man so ein bisschen, der ist so eine Mischung aus Marzahn und Neukölln vielleicht, also stark Migrante, stark Arbeiterklasse und so ein bisschen auch noch linke Bourgeoisie. So Und da hat er angefangen, sogenannte Stop-the-Bleed-Kurse zu unterrichten. Er hat gesagt, okay, hier werden Leute angeschossen und der Krankenwagen kommt nicht schnell genug. Und er hat mittlerweile jetzt sozusagen so Kurse angeboten, mit denen er mittlerweile die gesamte Nachbarschaft auch organisiert. Der redet mit den Bullen und der redet mit den Junkies und der redet mit den Dealern und der redet mit den Pfaffen, der redet mit der Frau, die vorm Supermarkt bettelt, mit dem Typen, der im Supermarkt verkauft an der Kasse und mit der Frau, die den Supermarkt managt. Der kennt alle und auch kennt alle seine Nachbarinnen. Und der nutzt im Grunde dieses Tool, okay, wir haben hier etwas, was nicht mehr da ist, Gesundheitsversorgung, also nicht mehr ausreichend da ist, um damit die Menschen in der Nachbarschaft zu organisieren und so auch diese Nachbarschaft stärker vor faschistischer Durchdringung zu bewahren. Also das ist praktischer Antifaschismus und nicht einfach nur ein sich zurückziehen in irgendwelche Landkommunen. Das geht darum, überall, an jedem Ort, in dem man ist, kann man immer sozusagen Räume für besseres Leben erschaffen. Und darum geht es mir. Es geht mir halt darum, so ein bisschen analog zum Move, den die Autonomen Anfang der 80er gemacht haben, die sich ja auch schon einem krassen Rechtsruck einer Gesellschaft gegenüber sahen, die einfach keinen Bock hatte, diese ganzen luftigen Versprechungen aus den 70ern zu erfüllen. Das war die Essenz der geistig-moralischen Wende von Helmut Kohl, an die sich vielleicht die jüngeren Hörerinnen nicht erinnern können, aber das war schon mal ein krasser Rechtsruck. Daraufhin reagierten die Autonomen mit der Politik der ersten Person, die ja nicht nur ein Rückzug, wie wir es mittlerweile als Postautonome oft so ein bisschen karikieren, in irgendwie das autonome schöner Leben an der Hafenstraße war. Da wurde ganz praktische Stadtteilarbeit gemacht an ganz vielen Orten. Da wurde in Communities reingegangen und wurde gesagt, hey, hier müssen wir das jetzt selbst machen, wenn wir was Gutes haben wollen. Man muss sich ja, also basically, was richtig ist, ist die Unterstellung, dass da ein gewisser Rückzug in meiner Strategie drin ist. Ich habe ja als Postautonomer, ich habe im Ende-Gelände mitgemacht, Castor Schottern und solche Geschichten, eine lange Strategie gefahren, wo wir gesagt haben, okay, wir sind Linksradikale. Also ich war nur kurz IL, aber immer so im IL and Friends Umfeld. Und da war ja im Grunde die Idee, wir Linksradikale haben eigentlich Inhalte, die auch mehrheitsfähig sind. Dann müssen wir sie nur richtig verpacken und dann klappt das schon. So mit einer richtigen Kampagne, richtigen Diskurs. Und das war, glaube ich, eine vernünftige Strategie eine Zeit lang. Aber mittlerweile ist halt klar, okay, die Gesellschaft ist durch. Die hat keinen Bock mehr jetzt auf Kohleaufstieg, auf offene Grenzen und so weiter. Das ist alles zu anstrengend. Und was ich eben sage, ist nicht, zieht euch nur in die eigenen sozusagen, zieht euch in die eigenen, macht den Rückzug ins Private oder auf die Landkommune. Ich sage aber, erwartet nicht, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten und große staatliche Unterstützung dafür haben werden, wenn wir hier sozusagen queere, feministische oder sozusagen für oder Menschen oder Räume von und für Menschen mit Migrationshintergrund oder so weiter schaffen. Sondern dass wir die uns selbst schaffen müssen. Und das halte ich nicht für ein sozusagen, das ist kein Aufgeben, es ist ein Anerkennen der neuen strategischen gesellschaftlichen Realität, wo die Gesellschaft einfach überfordert ist von den ständigen Forderungen, nicht scheiße zu sein. Sie ist halt scheiße. Die deutsche Gesellschaft ist die Gesellschaft, in der vor 80 Jahren eben die Nazis, wir sind die original Nazis. So, wir sind Teil einer imperialen Lebensweise, das ist jetzt keine moralische Kritik, sondern einfach nur, wir haben halt keine Lust, klimagerecht zu leben, also mehrheitlich in Deutschland. Wir haben keine Lust, klimagerecht zu leben. Das ist uns zu anstrengend. Wir haben keine Lust, irgendwie ständig die Grenzen aufzumachen für Menschen, die hierher kommen, aus völlig legitimen Gründen, weil es uns zu anstrengend. So, jetzt kannst du sagen, natürlich kannst du dich daran weiter abarbeiten. Aber hier kommen eben meine schwulen Beziehungserfahrungen rein. Ich hatte einmal eine Beziehung, wo ich sagen würde, da gab es sozusagen also abusive Dynamics. Ich hatte einen abusive Boyfriend einmal. So. Und ich habe mich an dem halt jahrelang abgearbeitet. Er hat ständig eingefordert, dass er seine Versprechen erfüllt, dass er mich nichts anlügt, dass er halt nicht irgendwie Scheiße baut und so weiter. Und dann merkte ich halt irgendwann, dass die Reaktion darauf, also du fragst den Boyfriend 10-mal, sei doch mal nicht so ein Arschloch. Dann sagt er, ja, Hanni, du hast ja recht. Dann fragst du ihn noch 10-mal, sei nicht so ein Arschloch. Dann sagt er, oh, jetzt nerv mich nicht. Und dann fragst du ihn es noch 10-mal und beim 30. Mal haut er dir halt eine rein. So, das will ich nicht. Ich weiß nämlich, dass, also erstens mal, ständig verlieren macht schwer, weiter aktiv zu sein. Und wir produzieren halt ständig selbst Unwirksamkeitserfahrungen in den momentanen Niederlagen. Ich sage, unser Aktivismus muss wieder Selbstwirksamkeitsgefühle herstellen. Und da komme ich zum Preppen zurück. Wenn ich zum Beispiel sage, also wir organisieren jetzt Ende August in Nordwestbrandenburg das erste Collapse-Camp. Klimacamps haben gesagt, wir, also die früheren Klimacamps haben gesagt, wir ziehen die Ermächtigung, die gemeinsame aus der gemeinsamen Aktion gegen irgendeinen Klima, also gegen einen Klimaverbrecher, gegen einen Produzenten von Klimakaos. Und wir sagen jetzt, jetzt kommt die Ermächtigung daher, dass wir Skills lernen, die es uns erlauben, in der Katastrophe handlungsfähig zu sein. Stell dir mal vor, sowas
wie jetzt, die LA Wildfires. Du machst jetzt stark die emotionale Ebene, dass die wichtig für unsere Politik ist. Wenn wir jetzt akzeptieren sollen, dass die Katastrophe kommt, wie soll das denn auf der emotionalen Ebene irgendwelche positive Energie für gemeinschaftliches politisches Handeln freisetzen? Lähmt das Ganze nicht eher?
Nee, also tatsächlich ist es so, also die Idee, dass negative Gefühle lähmen, ist falsch. Also die ist weit verbreitet, aber die ist weder durch die psychologische Forschung noch durch die Forschung zu sozialen Bewegungen gedeckt. Negative Gefühle sind nur dann lähmend, wenn sie keine Handlungsoption mit anbieten als politische Geschichte. Wenn ich sage, Klima kollabiert, alles ist durch, dann ist es natürlich lähmend. Wenn ich aber sage, das Klima kollabiert und wir können dann im Kollaps handlungsfähig sein und da trotzdem noch Erfolge erzielen. Ich habe eben so diese Idee, dass man irgendwie den letzten schwulen Club erkämpft gegen die anrückenden faschistischen Horden, wo der letzte 15-Jährige den letzten 17-Jährigen treffen kann und der letzte schwule Kuss der Welt geküsst werden kann. Dann reicht mir das als Strategie. Aber was ich damit meine ist erstmal, also negative Gefühle wie, oh Gott, ich habe Angst vor einer dunklen Zukunft. Ich habe Angst, das mit meinen Kindern zu besprechen und so weiter. Die fühlen sich unangenehm an. Deswegen verdrängen die meisten Leute das. Und Verdrängung der Realität macht einen tatsächlich im Grunde dümmer und brutaler. Wenn man dann nämlich mit der Realität konfrontiert wird, die man verdrängen will, muss man ja im Grunde das kommunizierende Subjekt wegschieben, wie es Deutschland mit der Klimabewegung macht, und immer mehr der Realität ausblenden. Also erstmal ist es so, dass die Realität zu akzeptieren wichtig ist, weil ohne Realitätsakzeptanz wird man einfach dumm und das wollen wir ja nicht sein. Linke wollen ja schon so ein bisschen aufgeklärt sein. Dann sage ich außerdem, dass wenn ich sage, okay, wir können die Realität anerkennen und dann darin handlungsfähig werden, dann muss das überhaupt nicht zu einer Depression führen, dann muss das gar nicht lähmen, sondern ist ja gerade dann aktivierend. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, als ich anerkannt habe, okay, dieses große Klimaschutzprojekt ist durch, jetzt geht es darum, Gerechtigkeit in der Katastrophe zu erkämpfen, habe ich, und das kann ich auch für mich selbst erzählen, das ist meine eigene Story, die ist sozusagen, die habe ich so erlebt, bin ich dadurch aus meiner Depression rausgekommen, die entstand, als ich merkte, okay, shit, das Klima kollabiert. Und das ist im Grunde das, was ich Leuten sagen will. Momentan kann man die Realität anschauen und daran entweder verzweifeln oder sie verdrängen. Und was ich in meinem Buch und was wir als entstehende Just Collapse, also sozusagen als Bewegung für eine Gerechtigkeit der Katastrophe, was wir sagen ist, wir bieten nochmal einen anderen Weg an. Nicht Verdrängung oder Depression, sondern Akzeptanz der Realität und danach entwickeln von ermächtigenden Handlungsformaten und darin kann man dann auch wieder Hoffnung finden.
Deswegen ist der Untertitel
meines Buches, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben.
Daran anschließend vielleicht als Abschlussfrage. Ja, auch im Kollaps hört unser Kampf für die beste mögliche Welt für alle nicht auf, heißt es auf der Seite des Kollaps-Camps.
Ja.
Du hast schon sehr viel gesagt, trotzdem noch ein paar abschließende Worte. Wie könnte angesichts der Klimakatastrophe die beste mögliche Welt aussehen?
In der Klimakatastrophe wäre die beste mögliche Welt eine, in der die Katastrophen dazu führen, dass Menschen sich zueinander solidarischer und menschlicher verhalten. Denn, das ist eine transhistorisch wahre Tatsache, wenn eine Katastrophe auftaucht, ist es gar nicht so, im Fall einer Katastrophe ist es gar nicht so, dass sich die meisten Menschen dann wie die Hobbschen Wölfe verhalten. Die Realität von menschlicher Gemeinschaft in der Katastrophe ist, dass es immer einen krassen Solidaritätsüberschuss gibt im Fall einer Katastrophe. Also ist für mich die beste mögliche Welt einer Katastrophe die, in der die Katastrophe uns selbst zu besseren Menschen und besseren Gesellschaften macht.